Mir liegt heute ein Abschnitt auf dem Herzen, das möchte ich gerne mit euch aufschlagen und lesen, nämlich aus dem Titusbrief, das zweite Kapitel. Und ich lese zu Beginn aus dem Titus 2 von 11 bis 15. Und wie wir das schon zusammen kennen, bitte ich, dass wir uns... Ja, schlag erstmal in Ruhe auf und dann stehen wir auf zum Lesen. So. Und lasst uns nicht nur stehen, weil der Typ da vorne sagt, wir stehen, sondern wir stehen jetzt vor Gott und hören sein Wort. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst als ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dies sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, bitte gib uns jetzt offene Herzen, dein Wort zu hören, es aufzunehmen. Bitte gib die richtigen Gedanken und Beispiele zum Verkündigen und bitte öffne uns dein Wort. Amen. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir eigentlich sagen müssen, es gab sicher noch nie eine Zeit, die so gottlos war wie unsere Zeit. Wo Menschen anfangen, oder die Menschheit anfängt, per Gesetz das festzulegen als richtig und du darfst am besten gar nichts mehr dagegen sagen, was Gott verboten hat. Und da ist es eigentlich einfach auch nochmal zu bedenken, finde ich. Wir kennen ja den bekannten Vers aus Matthäus 24, 12. Die Stelle kennen wir nicht so gut, aber da steht ja, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Das heißt, das macht etwas mit uns. Und wir können uns dem auch nicht entziehen. Und es ist ja auch nicht richtig und auch nicht Gottes Wille, dass wir irgendwie wie Amische eine Enklave bilden und irgendwo weit wegziehen von allem. Naja, am Ende nehmen wir sowieso unser verdorbenes Fleisch mit. Das hilft auch nichts. Also müssen wir ja irgendwie in dieser Welt normal leben und damit zurechtkommen. Und darum soll es heute gehen. Und wir fangen mal einfach an, dieses Kapitel, Titus Kapitel 2, von Anfang an Vers für Vers zu lesen. Und da steht ja dann im ersten Vers, da schreibt der Paulus zum Titus, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Oder was sich wegen der gesunden Lehre gehört. Da kommt die Überschrift her. Was sich einfach gehört. Ich sage das manchmal unseren Kindern, was du da machst, das gehört sich einfach nicht. Wenn wir am Tisch sitzen und essen, du stellst die Füße auf, es geht einfach nicht. Es gehört sich einfach nicht, das macht man nicht. Und so ist das hier gemeint. Es gibt einfach Dinge, die sich entsprechend der gesunden Lehre von Jesus Christus einfach nicht gehören. Und es gibt Dinge, die gehören sich einfach, die tut man deswegen. Und ich muss dafür noch nicht mal unbedingt wissen, warum sie gut sind. Versteht ihr? Es gibt einfach Dinge, die fordert Gott von uns einfach. Und auch wenn ich nicht verstehe, warum das gut sein soll, dann soll ich sie trotzdem tun. Dann soll ich trotzdem gehorsam sein. Manche Dinge erklärt Gott selber. Manche Dinge, da können wir das irgendwie versuchen, aus dem Zusammenhang der Schrift erklären, warum das schlecht ist, wenn wir es tun. Und bei manchen müssen wir es vielleicht auch einfach offen lassen. Und manchmal können wir es noch nicht fassen, warum das schlecht ist. Aber trotzdem sind es Dinge, wo wir gehorsam sein sollen. Und er sagt ja, du rede davon. Dafür muss man sich nicht verstecken. Das sind ja auch Dinge, ich sage gleich ein paar Dinge, die stehen ja einfach im Text drin, die sind heute nicht populär. Das sollst du heute nicht mehr sagen. Das ist von gestern. Nur aus Gottes Sicht ist das nicht von gestern, sondern zeitlos. Und das soll der Titus, der war ja damals auf Kreta, schon eine besondere Insel für uns irgendwie, wenn wir wahrscheinlich die meisten noch nie da waren, Aber der war damals auch auf Kreta, vor über 1900 Jahren, der Titus, und der sollte bestimmte Dinge da anordnen, die gelten ja für uns genauso heute. Und dann heißt es in Vers 2, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Also er wendet sich hier speziell an die alten Männer, weil es da offensichtlich Probleme gibt im Alter. Und das ist, denke ich, auch, was wir jüngeren Männer uns auch vor Augen halten sollten, denn da sollen wir hinkommen. Dass wir nämlich nüchtern werden. Ein alter Mann neigt zu Unnüchternheit. Wir waren mal im Urlaub in so einem Bibelheim und dann war das so, dass der geistliche Verantwortliche den Gästen immer jeden Morgen eine Andacht gibt. Und wir hatten eine ganz besondere, exklusive Situation. Julia und ich waren allein. Das hatten wir jeden Morgen mit diesem alten Bruder, der wirklich sehr alt war. Und man merkt ihm das auch schon an, nicht nur am Gehen, sondern auch wie er sprach, der wurde alt. Ist ein fantastisches, Entschuldigung, aber extrem Beispiel für Unnüchternheit. Der hat uns, egal bei welchem Thema, hat der es geschafft, über Auserwählung im kalvinistischen Sinne zu sprechen. Bei egal welchem Thema hat er die Brücke schlagen können. Das war faszinierend. Aber das hat er hingekriegt. Wisst ihr, und Alter neigt einfach unnüchtern zu sein. Und das will ich nicht kritisch an die Alten sagen, weil ich weiß, ich komme dahin. Wenn der Herr mich nicht vorher abruft, komme ich dahin, dann bin ich auch so ein Alter. Und muss genauso darauf aufpassen, ich komme dahin. Also wir Jungen haben ja oft immer, wir schieben das, also wir sehen die Alten manchmal so etwas verächtlich an, wegen ihren Schwächen, manchmal vielleicht eher unbewusst, aber die sind ja uns so unterlegen. Naja, irgendwann sind wir das selber. Das müssen wir uns immer vor Augen halten, da kommen wir hin. Und diese Unnüchternheit, die ist im Alter einfach gefährlich. Er sagt hier weiter, was sie stattdessen sein sollen, ist ehrbar. Oder eine gewisse Würde haben. Ich habe das mal nachgeschlagen, das Wort im griechischen Lexikon. Das könnte man sogar, wenn man ganz bös übersetzen will, übersetzen mit ehrfurchtgebietend. Also sie sollen ein Verhalten haben, ein Auftreten haben, das ehrenhaft ist. Ich kann mich noch so erinnern, als ich wie unsere Kinder damals im Gottesdienst saß, da gab es so Ordner, und wir wussten, wenn die was sagen, dann musst du hören, was die sagen. Die mussten nicht böse werden. Aber wir haben auf die gehört, weil wir wussten, oh, wenn der was sagt, dann hörst du. Da haben wir Ehrfurcht vor denen gehabt. Da hatten wir wirklich höchsten Respekt. Ich habe mal so einen Deutschlehrer gehabt. Und muss man vielleicht noch wissen, der ist für mich schon ein besonderer Lehrer. Ich hatte nämlich in Deutsch immer eine 5. Und bei ihm hatte ich dann am Ende eine 3. Das hat der Mann geschafft. Wisst ihr, der kam in der ersten Stunde, in der siebten Klasse, hatten wir Lehrerwechsel, das haben vielleicht viele von euch auch so gehabt, neue Lehrer. Und der kam das erste Mal rein als Reservistenoffizier der Bundeswehr. So kam er rein, aufgerichtet gerade, seinen Aktenkoffer hat er nicht in der Hand gehalten, er hat ihn unter den Arm geklemmt, kam rein, stellte den auf den Tisch, damit man es auch hört. Also hat ihn nicht geknallt. Der Mann war immer kontrolliert. Immer. Der ist nie wirklich explodiert oder so. Der war immer kontrolliert. Stellte den da hin und sagte, morgen. Dann haben wir das guten Morgen erwidert. Aber mit so einer Ehrfurcht. Also auf den Mann hast du einfach gehört. Weil er das auch ausgestrahlt hat und der eine Ordnung auch einfach ausgestrahlt hat und auch gelebt hat. Und dann hast du Respekt vor dem. Und da, das ist das, was er alten Männern sagen soll. Und wie gesagt, wir Jungen tun gut daran, uns das anzuhören, denn da sollen wir hinkommen, dass wir solche alten Männer werden. Er sagt zum Beispiel, besonnen sollen sie hier noch sein, also von gesundem Verstand, überlegt, nicht Schnellschüsse machen, schnell entscheiden oder sowas, sondern überlegen, was sage ich, wie gehe ich davor, wie handle ich. Gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Und das sind so Dinge, vielleicht noch ein Gedanken zur Geduld. Da steht ja im Griechischen das Wort, habe ich vielleicht schon mal gesagt, Hypomone heißt ja, Hypo kennen wir vielleicht, heißt drunter. Oder wir kennen es außer Medizin, wenn etwas ein Wert zu tief ist, zu wenig Pulsschlag, zu wenig Blutdruck, ist Hypo. Und das heißt einfach, man bleibt unter einer bedrückenden, anstrengenden Situation drunter. Man hält es durch. Das, was wir Jungen zum Beispiel lernen müssen. Wisst ihr, da kommen wir später noch drauf. Manchmal sorgt Gott dafür, dass wir das lernen. Dann haben wir vielleicht einen miesen Arbeitgeber oder sowas im Leben, damit wir lernen, schwere Situationen auszuhalten. Aber auf die Arbeitgeber oder vor allem die Arbeitnehmer kommen wir gleich nochmal besonders, sage ich noch was zu. So, das sind die alten Männer. Die haben hier einen Vers abbekommen. Und wisst ihr, die nächsten drei Verse bis Vers 5 gehen um die alten Frauen. Das möchte ich jetzt mal betonen. Es geht vorrangig um die alten Frauen. Ich lese mal vor hier, die Verse 3 bis 5. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Übrigens, das wäre jetzt dasselbe wie in Vers 1. Sie sollen sich so benehmen, wie es sich gehört für Heilige. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weinerguss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie, die jungen Frauen, dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Ich möchte das nochmal sagen. Der Titus kriegt hier nur eine Anordnung, was er den alten Frauen sagen soll. Und zwar fängt er damit hier an, erstmal sollen sich so verhalten, wie es sich gehört, für Heilige, für gottgeweihte Menschen. Das soll ihr Verhalten ausmachen. Dann sagt er hier zum Beispiel sowas wie, soll nicht verleumderisch sein, also wenn man böswillig Unwahrheiten über jemand anderen erzählt, um den zu schaden. Sie sollen zum Beispiel auch nicht viel im Weingenuss ergeben sein. Dann denkst du ja, wieso sagt er das den alten Frauen, warum sagt das nicht später den jungen Männern? Naja, weil die alte Frau zur Kompensation neigt. Die müssen die Probleme, die sie haben, irgendwie bewältigen. Und dann neigt eine alte Frau auch dazu, das mit Alkohol zu machen. Und das ist dann nicht das, was vielleicht die jungen Männer als Problem haben, die sich berauschen wollen, was die Jugend tut, sondern es hat auch einen ganz anderen Grund. Es ist trotzdem gefährlich, soll sie nicht tun. Sondern sie sollen welche sein, die das Gute oder das Edle lehren. Und edel ist ja nicht nur einfach gut, das ist dann was besonders Schönes. Das sollen die alten Frauen weitergeben, was besonders edel ist. Und da heißt es in Vers 4, damit sie, also die alten Frauen sollen jetzt was weitergeben. Das soll er den alten Frauen sagen, der Titus soll das nicht selber machen, weil es nicht funktioniert. Ich erkläre gleich ein paar Sachen. Das kann ich meiner Frau nicht sagen, so dass sie das umsetzen kann. Das funktioniert einfach nicht. Das muss ihr eine alte Frau beibringen. Er sagt hier, soll sie dazu anleiten. Das Interessante ist, hier steht ein Wort, das ist verwandt mit dem Wort, das hier im Text sonst mit besonnen übersetzt wird. Sie sollen sie zur Besonnenheit bringen, indem sie ihr Folgendes beibringen, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Und jetzt hat die Schlachter das hier mal nicht gerade gut übersetzt, weil da eigentlich nur zwei Worte stehen, die sollen ihr A und B beibringen. Und das ist ganz interessant. In manchen, vielleicht, wenn der Elberfelder steht, vielleicht lieben zweimal, kann das sein? Ich habe vergessen, den Vers danach zu gucken. Ja, steht zweimal. Da steht nämlich einmal das Wort Philandros. Da steckt Philia drin. Philia ist eine sehr starke Liebe im Griechischen, eine sehr seelische Liebe, eine vielleicht freundschaftliche Liebe. Die hat was mit einem tiefen, starken Gefühl zu tun. Und zwar bezieht sich das Wort auf Männer. Und zwar, dass sie das Männliche lieben lernen soll. Also das Wesen des Mannes. Und das ist für junge Frauen ein Problem. Ich sage jetzt mal was Böses. Wenn junge Frauen heiraten, dann glauben sie, sie heiraten die perfekte, beste Freundin, die in einem Männerkörper steckt. Aber der Typ funktioniert einfach nicht wie eine Frau. Das stellen die dann auch irgendwann fest. Und da muss eine alte Frau kommen und ihr beibringen, pass mal auf, dein Mann funktioniert einfach ganz anders. Ja, du willst vielleicht über deine Probleme 3 Stunden lang reden und dann geht es dir besser. Und beim Mann ist das einfach absolut unmöglich, ist ein Naturgesetz. Kann der nicht. Der zieht sich zurück und macht das mit sich selber aus. Danach kann er was dazu sagen. Ja, und die alten Frauen sollen zum Beispiel bei solchen Dingen, bei anderen Dingen, einfach den Jungen helfen, dass sie das wirklich lernen, sehr gern zu haben. Das ist die Aufgabe der alten Frauen. Das kann ich hier von vorne auch nicht weiter ausführen, weil es funktioniert einfach weiter nicht. Ich kann das nur inhaltlich einmal kurz erklären. Da steht noch ein Wort, das heißt Philotechnon. Und Technon ist einfach Kind. Allgemein Kinder. Jetzt soll sie auch noch lernen von den alten Frauen, nicht von mir heute, sondern von den alten Frauen, dass sie das Kindliche an ihren Kindern unendlich gerne hat, egal in welcher Lebensphase sie sind. Und wisst ihr, wir hatten das heute gerade wieder so, ja, wir waren dann bei uns zu Hause und der Kleine hat so seinen Brei, seinen ersten Brei wiederbekommen. Und wir haben viel Fliesen in der Wohnung und da im Raum sind viele Fliesen, da ist auch kein Teppich und unser Mittlerer musste dann ganz laut tröten. Oh, das geht dir so auf die Ohren. Ne? Ja, aber wisst ihr, das ist einfach normal und das ist ja auch nicht böse, wenn das Kind tut. Das machen die halt, das brauchen die. Die sind einfach so. Und dann muss man lernen, das gern zu haben. Versteht ihr? Da kann man vielleicht einen Rahmen suchen, vielleicht gehen wir ins andere Zimmer, da darfst du das gerne weitermachen, da ist ein Teppich, ja, das ist nicht so laut, dann müssen wir, ja, für den Kleinen ist das dann ja auch anstrengend, wenn man die ganze Zeit den Krach hört, aber dass wir diese Dinge, die typisch kindlich sind, oder dass vor allem die jungen Frauen das lernen, unendlich gern zu haben, sich nicht darüber dauernd aufzuregen. Und dann, das muss ich mal sagen, inhaltlich haben die jungen Frauen gleich zwei Verse an dieser Stelle. Die sind schon echt, aber dafür haben die auch besondere Lehrerinnen. Das muss man mal dazu sagen. Es geht ja weiter in Vers 5. Sie sollen weiter auch besonnen sein, sollen keusch sein, also eine gewisse Reinheit ausstrahlen, auch wie sie sich gibt, wie sie sich kleidet. Sie soll häuslich sein, das fand ich interessant. Für häuslich steht da sowas im Griechischen wie, sie soll die Hüterin des Hauses sein, die aufpasst, was da reinkommt und was da passiert. So, der Mann ist ja für gewöhnlich irgendwo unterwegs arbeiten. Hoffentlich nicht so lange am Tag, aber er ist halt viel draußen. Dann muss die Frau zu Hause aufpassen, was da läuft. Das hat sogar was mit Wirtschaftlichkeit zu tun, dieses Wort. Soll gütig sein und sich ihren Männern sollen sie sich unterordnen. So, das ist das, was heute eigentlich gar nicht sagen darf. Und natürlich meint er nicht, dass ein Mann sie einfach beherrscht und sie ist einfach duckmäuserisch. Das meint er natürlich nicht. Aber sie ist diejenige, die sich ihm unterstellt. Das macht sie, das macht ja nicht der Mann. Wo sie Mann auch, weil er halt anders gestrickt ist und deswegen auch von Gott eine andere Aufgabe hat, dass sie dem einfach sich hinter ihn stellt und sagt, ja, ich trage das mit. Kommen gleich jetzt zu den Männern, die müssen nämlich auch was beherzigen, das spielt damit rein. Und das sollen sie lernen, warum? Damit das Wort Gottes nicht verlästert wird oder in Verruf gebracht wird. Das heißt, auch unser Verhalten, hier speziell das von den jungen Frauen, entscheidet, wie der Ruf vom Wort Gottes in der Welt ist. Unser Benehmen spielt eine ganz große Rolle, das dürfen wir nicht vergessen. Und jetzt kommt Vers 6, das ist interessant, für Männer, für junge Männer, eine einzige Sache. Aber wisst ihr, die hat es in sich für die Männer, für die jungen Männer. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Und das wollen wir jungen Männer oft nicht. Wir sind lieber impulsiv oder so etwas. Wir überlegen nicht lange genug. Zu mir hat mein älterer Bruder gesagt, als ich noch jung war, vor der Hochzeit noch, hat er uns das öfter gesagt, uns jungen Männern, die unverheiratet waren, sagt, jungen Männer, lernt vorherzusehen, wo eure Entscheidungen euch hinführen. Also nicht im Sinne von prophetisch, aber lernt das abzuschätzen. Wenn ich mich so entscheide, wird es die Richtung gehen und da ankommen. Wenn ich mich so entscheide, geht es in die Richtung, werde ich da ankommen. Und bei der Entscheidung geht es da lang. Dass ich das lerne, mir Gedanken darüber zu machen, wo führen mich meine Entscheidungen hin. Denn in meinem Fall jetzt ziehe ich meine ganze Familie mit. Egal, was wir Männer machen, was wir Familienväter machen, wir schleppen unsere Frau mit rein, wir ziehen unsere Kinder mit rein. Und deswegen ist es für uns oberstes Gebot zu lernen, besonnen zu sein, von gesundem, kühlen Verstand zu sein. Und dann kommt Vers 7, und in Vers 7 sind wir jetzt alle dran. Jetzt waren wir im Speziellen, können voneinander lernen. Jetzt sind wir alle direkt gemeint. Denn alle mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke in der Lehre, erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit. Jetzt haben wir alle die Aufgabe, Vorbilder zu sein. Zum Beispiel den jungen Leuten in der Gemeinde. Den ganz Jungen, die Frischbekehrten, die gerade dazugekommen sind. Oder draußen der Welt oder unseren eigenen Kindern. Jetzt sei Vorbild. Es gibt da, geht ja in Vers 8 gleich noch weiter, es gibt da ein paar Punkte. Besonders Ein Vorbild ist der Überbegriff guter oder eigentlich heißt es edler Werke. Also sollst du nicht nur nett sein zu den anderen, sondern sollst wirklich besonders edle, schöne Werke tun. Das Interessante ist, diese Wortkonstellation, genauso wie sie hier steht im Griechischen, kommt nur noch einmal vor im Neuen Testament, das ist 1. Timotheus 3. Wisst ihr, was in 1. Timotheus 3 steht am Anfang? Es ist ein Katalog, wie der Älteste sein soll. Und es ist die Stelle, wo es heißt, wer den Ältestendienst anstrebt, der begehrt ein schönes oder edles Werk. Steht genau dasselbe drin. Also das sind nicht die, ich sag mal, die normalen guten Werke, sondern das, was drüber hinausgeht. Ich mache mal ein Beispiel. Ihr kennt sicher die Begebenheit, wo der Jesus am Tempel oder gegenüber vom Opferkasten sitzt und beobachtet, wie die Leute spenden. Und dann sagt er ja über die Witwe, die er ihr letztes Geld zusammenkratzt, dass sie wirklich eine echte Geberin ist. Die Gott gefällt, ist das. Und nicht derjenige, der sein Erspartes abgegeben hat und eigentlich nicht wirklich im Alltag dadurch jetzt Einbußen hat. So, das ist wirklich das, was über das Gute, sag mal, über das gewöhnlich Gute hinausgeht, was wirklich einen besonderen Wert hat. Darin soll man sich zum Vorbild machen. In der Lehre erweise Unverfälschtheit. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, wir haben so einen Trend auch in unserer evangelisch-konservativen Welt. Jesus macht eine klare Anweisung und wir gehen hin und erklären theologisch ganz genau, warum sie in bestimmten Fällen nicht zutrifft. Das kriegen wir einfach hin. Das sollt ihr nicht machen. Ihr sollt Leute sein, die gehorsam sind. Und nicht so lange herumdoktern am Text, bis ihr begründen könnt, warum das doch irgendwo nicht gelten soll. Also wirklich Unverfälschtheit in der Lehre. Sehr auch ehrlich weitergeben. Wisst ihr, da gehört auch zu, dass man nicht Dinge einfach weglässt. Und dann, vielleicht kennt ihr das aus den Medien, da gibt es diesen Begriff Framing. Ich setze einen bestimmten Rahmen für eine Geschichte, ich lasse Informationen weg, damit der Zuhörer ein bestimmtes Bild bekommt. Das tun wir Prediger manchmal auch einfach unbewusst. Wir meinen das gar nicht so, aber indem wir manche Dinge weglassen, setzen wir manchmal einen falschen Rahmen. Und da hat man ein falsches Bild. Und das sollen wir auch, wenn wir miteinander reden, das gilt ja nicht nur für Prediger, da müssen wir aufpassen, was wir den Leuten weitergeben. In der Lehrerweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst. Wir neigen oft, gerade heute dazu, das Evangelium nicht mehr wirklich in letzter Konsequenz absolut ernst zu nehmen. Dass, wenn man anders handelt, anders vorgeht, es Konsequenzen hat. Sondern wir können uns das einfach erlauben. Absolut ernst nehmen. Wir hatten das letztens mal in der Bibelstunde. Ne? Wir können das Wort Gottes nur so ernst weitergeben, wie wir es selber erleben, wie wir es selber sehen. Also manchmal müssen wir uns nicht wundern, dass Menschen nicht zusammenbrechen wegen ihrer Sünde vor Gott, weil wir es selber gar nicht ernst genug nehmen. Weil wir Sünde nicht mehr so schlimm sehen, wie sie ist. Hier geht es weiter in Vers 8. Gesunde, untadelige Rede. Also wie reden wir miteinander? Ist das eine Rede, die man sich, eine Art zu reden, die man sich als Vorbild nehmen kann? Oder sind da noch dauernd Kraftausdrücke drin? Sag weiter, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Und Gegner hier allgemein, jeder Gegner, auch menschliche Gegner, damit die dir nichts Schlechtes hinterher sagen können. Da geht es nicht darum, dass man perfekt ist, sondern dass man keine dauerhaften Fehlermacher ist in gewissen Punkten. Ist auch so, wir kennen das ja manchmal, wenn man jemanden auf der Arbeit loswerden will, wenn man ihn kündigen will, du findest einen Fehler, findest du bei jedem von uns. Das meint er nicht, dass du gleich perfekt bist, sondern dass du nicht in einer Sache dauernd daneben liegst und dauernd die Leute verärgerst und ein schlechtes Bild abgibst, dass sie dir nichts sagen können, dann muss man dazu natürlich ehrlicherweise sagen, sie werden trotzdem was sagen. Die Gegner werden immer was sagen. Und Jesus sagt ja in Matthäus 5, glückselig seid ihr, wenn sie damit lügen. Und dann freut euch sogar drüber, weil ihr eine ganz andere Hoffnung habt als sie. Für euch ist das Leben hier nicht einfach vorbei und dann kommt die Ewigkeit in der Hölle, sondern ihr habt eine Hoffnung, wo es weitergeht. Deswegen freut euch drüber, wenn sie so mit euch umgehen. Haben sie mit dem Herrn Jesus ja genauso gemacht. Vers 9, und jetzt kommen wir zu dem Arbeitnehmer. Also hier sind es die Knechte. Das sind eigentlich die Leibeigenen, die kennen wir ja so heute nicht mehr. Das ist heute vergleichbar mit einem Arbeitnehmer. wenn er da arbeiten geht. Die Knechte ermahnen, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen. Wow, das ist ja gar nicht so Charakter unserer Zeit, dem Chef nicht mehr zu widersprechen. Ich möchte gleich vorab sagen, auch die Knechte hatten damals, also viel, viel weiter und lockerer gefasst, ja, aber die hatten ein bestimmtes Verhältnis zu ihren Herren. Wir haben auch ein bestimmtes Verhältnis zu unseren Chefs heute. Das ist stark eingegrenzt durch das Gesetz. Manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man sich mit dem Arbeitsrecht ein bisschen auskennt, was man darf, was man alles nicht darf und was der Chef alles vielleicht nicht darf und was er doch darf. Aber in diesem Rahmen müssen wir uns dem Chef auch unterordnen. Wir müssen in dem Rahmen immer hören. Sie kommen aus der Pflege und Pflege ist ein Beruf, der wird in Deutschland ziemlich kaputt getrampelt und manchmal sind Chefs daran beteiligt. Die haben ja wirklich die Freiheit, dich privat anzurufen und dich anzustellen, arbeiten zu kommen. Das darf er ja gar nicht. Das meint er hier nicht. Aber wenn ich auf Arbeit bin und ich kriege im Rahmen des deutschen Rechts und meines Arbeitsvertrags eine Anweisung, meckere ich nicht rum. Ich tue das. Vielleicht gibt er mir eine Anweisung, die da reinfällt, aber ich kann sie vom Glauben her oder vom Gewissen her nicht machen, das ist was anderes. Aber dann darf ich nicht ekelig werden. Ich ordne mich dem dann unter. Nichts entwenden oder unterschlagen, also auch kein Büroklammern. Wisst ihr, der Gläubige ist echt ehrlich, der kennt den Unterschied zwischen mein und dein. Dann geht es weiter, sondern alle gute Treue beweisen, damit die Lehre Gottes unseres Retters in jeder Hinsicht, damit sie der Lehre Gottes unseres Retters in jeder Hinsicht Ehre machen. So wieder derselbe Punkt, auch mein Verhalten auf Arbeit hat was mit dem Evangelium zu tun. Das hat was mit dem Herrn Jesus direkt zu tun, wie ich mich da verhalte. Und das sollten wir einfach bedenken, wie ich auch, jemand sagte mal, ich könnte mir angucken, wie die Leute auf der Arbeit sind, dann weiß ich auch, wie sie in der Gemeinde treu sind. Und da steckt was drin, da ist was dran. So, und jetzt könnten wir sagen, so, Matthias, hast du uns mal ganz viel gesagt, jetzt könntest du ja aufhören. Wäre ein guter Moment. Wisst ihr, wenn ich das jetzt tun würde, dann wäre ich euch böse. Ich hätte euch nämlich so Werkgerechtigkeit weitergegeben. Denn hier haben wir alle ein Problem. Irgendwo fallen wir hier alle auf die Nase und kommen damit nicht klar selber. Und für Paulus ist das auch so. Er schreibt nämlich weiter, das haben wir am Anfang zusammen gelesen, Vers 11 heißt es, denn der Gedanke geht für Paulus an dieser Stelle weiter. Der darf hier nicht aufhören. Er sagt nämlich, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Das hat was mit Gnade zu tun. Ich denke, ihr kennt Johannes 1, Vers 16. Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Damit ich das tun kann, damit ich so anfangen kann zu leben. Und wir sehen gleich, das hat was mit Erziehung, auch was mit Lernen zu tun. Das muss ich nicht mit dem Fingerschnippen gleich alles perfekt abliefern. Darum geht es gar nicht, sondern ich soll das lernen. Aber dafür brauche ich die Gnade Gottes. Und ohne Gnade wird das auch gar nichts. Ich schaffe das nicht. Ich sage es mal so, hört auf, an eurem Charakter zu arbeiten, das wird nichts. Du kannst die Dinge, die Gott fordert, nicht selbst an dir erarbeiten. Kannst du einpacken. Das geht vielleicht mal eine kurze Zeit gut und dann ist es wieder wie vorher. So sagt, du brauchst die Gnade Gottes, die an dir wirken soll. Hier schiebt er noch den Gedanken ein, welche Gnade meint er denn? Er meint die, die heilbringend ist für alle Menschen, die allen Menschen die Errettung anbietet. Und wir wissen, warum Gott die alle anbieten kann, weil der Herr Jesus, der selbst Gott war, menschlichen Körper angenommen hat, mit seinem menschlichen Blut bezahlt hat, das den Wert hatte, weil er Gott selber war, hatte das menschliche Blut den Wert, oder hätte zumindest den Wert, uns alle zu retten. Alle Menschen. Da ist dieses Blut in der Lage zu. Das bietet Gott jedem an. Das ist die Gnade, von der er redet. Wegen diesem Tod am Kreuz unseres Herrn Jesus, wegen seiner Auferstehung, können wir das tun. Und das beschreibt er jetzt näher. Wie funktioniert denn das eigentlich? Steht in Vers 12, sie nimmt uns in Zucht. Also, das habe ich jetzt in einem Übersetzungskommentar gelesen von jemandem, das fand ich ganz interessant. Das mit der heilbringenden Gnade für alle Menschen ist ja eigentlich eingezogen, das heißt eingeschoben. Das heißt, die Gnade Gottes kommt erziehend. Gnade hat was mit Erziehung zu tun. Das, was uns nicht gefällt, oder hier das alte Wort Zucht. dass wir irgendwo hingezogen werden aus einer Bahn, wo wir vielleicht schon ganz gewohnt sind, drin zu gehen. Und dann kommt die Gnade Gottes, sie zieht uns da raus. Und das ist vielleicht unangenehm. Das ist genau das. Das sehen wir, kann man auch nachlesen in Hebräer 12, wenn es heißt, dass uns Gott erzieht, wie unsere Väter uns früher erzogen haben oder wie wir es teilweise jetzt mit unseren Kindern tun. So kommt Gott, er macht es natürlich richtig. Wir Väter, wir machen das so, wie wir denken, dass es am besten ist. Er macht es natürlich richtig. Aber diese Zucht ist auch manchmal unangenehm. Ich sagte das eben, vielleicht kriegst du auch vor allem als junger Mensch mal einen Chef, der unerträglich ist, damit du zum Beispiel lernst, Sachen auszuhalten. Damit du gestellt wirst, sagt man ja auf Deutsch, also stahlhart werden gegenüber solche Dinge, dass du es einfach dem Widerstand leisten kannst, nicht gleich zusammenbrichst und nicht gleich abhaust, sondern auch mal dein Mann, deine Frau stehen kannst. Das ist Zucht, so erzieht Gott uns. Und er geht ja dann hier weiter, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Und wisst ihr, für Gottlosigkeit steht das da im Griechischen die Verneinung für das, was wir als Gottesfurcht oder Gottseligkeit kennen in unseren Übersetzungen. Also ein Leben, das vor Gott keinen Respekt hat. Also heute können wir sagen, typische Welt, was man um uns herum treibt. Man hat in der Regel, gibt auch andere Menschen, aber man hat in der Regel vor Gott keinen Respekt mehr, schon gar nicht Furcht. Und davon will die Gnade uns wegziehen. Das ist die Gnade Gottes, dass er uns davon wegholen will. Und er sagt dann hier zum Beispiel verleugnen, bei anderen steht dann vielleicht absagen. Ich kenne das nicht mehr. Wisst ihr, so wie Petrus hat es ja leider mal gemacht in Bezug auf den Herrn Jesus, aber so sollten wir mit den weltlichen Begierden umgehen, mit der Gottlosigkeit, die in uns noch drinsteckt. Ich kenne das nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin tot dafür. Der Paulus sagt einmal, wenn ihr mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, dann lebt auch nicht mehr da drin. Ihr seid doch Gerettete. Ihr seid befreit davon. Ihr müsst nicht mehr so leben. Tut's doch auch nicht. Wir können lange reden, haben wir schon öfter gemacht, Römer 6, tot sein für die Sünde, wie geht das? Und so weiter. Da kommt mein Bruder, hat eine ähnliche Thematik gehabt in der Predigt, kommt von der Kanzel, da kommt jemand auf ihn zu und sagt, ja, das ist alles gut, was du sagst, ist alles richtig, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich das auch will. Da sagt der Prediger zu ihm, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Das musst du schon selber wollen. Da kannst du einem dann nicht weiterbringen. Das müssen wir schon annehmen wollen. Wir müssen die Gnade auch nehmen. Wisst ihr, ich habe das Beispiel nochmal in der Bibelstunde gebraucht. Bei uns in meinem Elternhaus, da gab es in der Küche, da gab es eine Schale, eine Glasschale, eine große, war Obst drin. Und oben im Schrank waren die Süßigkeiten. Da musste ich immer nachfragen, wenn ich dran will. Ich sage jetzt nicht, wie oft ich die trotzdem genommen habe. Aber unten war das gute Obst. Und hätte ich meine Mutter mal gefragt, Mama, darf ich einen Apfel? Dann hätte die mich wahrscheinlich sparsam angeguckt und sagt, wieso? Flieg doch da, nimm es doch. Und mit der Gnade ist aus, du siehst doch da, nimm sie doch. Nimm es doch an, dass der Herr das bei dir wirken will. Setz dein Vertrauen doch drauf, dass er das tun will. Und dann passiert das. Dann geht es ja weiter. Was passiert dann? Dann ist man besonnen, sagt er hier. Wir sollen besonnen und gerecht sein. Also dann passiert eigentlich im Grunde genommen das, sagt er, was er eben in dem Abschnitt uns gesagt hat. Da will die Gnade uns hinbringen, dass genau das passiert. Sagt gerecht, wie wird man gerecht? Na, Römer 5, durch Jesu Blut wird man erstmal gerecht. Und dann muss ich das immer wieder suchen. Matthäus 6, 33, kennen wir alle auswendig. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann soll das mein höchstes Streben sein. Dass ich vor ihm immer in diesem gerechten Zustand auch stehe. Und nicht nur, ja, ich bin halt Christ. Dann passiert mir halt ein Fehler, ist ja nicht so schlimm. Wir finden das manchmal nicht so schlimm. Wir vergessen sogar manchmal unsere Versündigung. Aber Gott kann sie nicht vergessen. Gott kann Sünde nicht vergessen. Wenn sie in der Beziehung zwischen mir und dem Herrn Jesus zwischen uns steht und ich vergesse sie, ihm zu bekennen, die steht dann da trotzdem. Dann haben wir noch eine Beziehung. Natürlich. Aber dann ist die Beziehung total gestört. Also muss ich danach streben, diese Gnade annehmen, dass er mir das vergeben will, dass es wieder gelöscht ist inzwischen uns beziehungsmäßig, damit er wieder wirken kann, damit die Gnade wieder an uns wirken kann. Sonst muss ich mich nicht wundern, warum es trotzdem immer schief geht. Aber ich will doch, ich versuche doch. Naja, ich nehme die Sünde in meinem Leben einfach nicht mehr ernst. Und das geht einfach nicht. Das gehört sich nicht, könnten wir sagen. Und dann heißt es weiter, also gottesfürchtig leben, hier haben wir diesen Begriff, der genau das Gegenteil ist von Gottlosigkeit, dass man Gott auch fürchtet. Vielleicht ist das beste Wort, habe ich schon mal, glaube ich, gesagt, das alte Wort Frömmigkeit. Also im Sinne von, dass wir eine Gesinnung haben, die von biblischen Überzeugungen durchdrungen ist. Und Gesinnung heißt nicht, ich halte bestimmte Dinge für gut und wahr, sondern sie machen mich wirklich aus. Es hat was mit Lammfromm zu tun, sogar das alte Wort Frömmigkeit. So, also die Natur zu haben, die der Herr Jesus hat. Und dann sagt er weiter, indem, bei anderen steht vielleicht dabei, also das ist jetzt was ganz eng damit verbunden ist, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Retters Jesus Christus. Dass wir jetzt erwarten, dass er endlich kommt. Wisst ihr, das ist vielleicht so ein bisschen so ein Bild. Ich habe vor kurzem Hohelied gelesen. In Hohelied, da können ja zwei es nicht erwarten, dass die Hochzeit endlich durch ist. Die können das kaum abwarten. Das ist ja ein Hohelied, beschreibt ja ein Braut und Bräutigam am Hochzeitstag. Die wären froh, wenn die Feiern mal vorbei sind. Ich habe heute mal den Eindruck, die jungen Leute, die können die Feiern gar nicht lang genug haben. Ich frage mich immer, wozu heiraten die heute noch? Ich war letztens auf einer Hochzeit, da habe ich gedacht, die beerdigen die beiden, die nehmen richtig Abschied von denen. Es ist wie auf einer Beerdigung, oh, das war so toll und so schön mit dir zu Hause. Und ich dachte, ja, rede nur. Aber es ist immer noch keine Beerdigung, sondern da wollen zwei Menschen sich für immer vereinigen. Und das sollte man feiern und darauf zustreben. Und dann ist eigentlich auch ein Brautpaar froh, wenn die endlich mal weg sind, die Gäste, dass die das mal machen können. Und das ist ein Bild für uns Gläubige, so in dieser Art. Das ist natürlich eine andere Form der Liebe. Das ist mir schon klar, das Hohelied, was eine andere Form der Liebe ist. Aber so liebend sollen wir wie in diesem Bild erwarten, dass der Herr Jesus endlich wiederkommt. Dass wir es kaum noch aushalten hier. Gibt es so ein Lied, da ist es, wir haben es uns gut hier eingerichtet. Es hat gedauert, bis die Möbel standen und so weiter. Und wir beten dann ganz laut Sonntagmorgen, Herr, komm doch wieder. Und innerlich denken wir leise, hoffentlich noch nicht so bald. Ich habe noch was vor. Ich will noch was erleben hier. Nein, das ist nicht das, was er hier beschreibt, sondern dass man das regelrecht herbeisehnt. Dass man endlich will, dass er wiederkommt. Vers 14, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. So, das heißt auch, er hat uns davon wirklich befreit, losgelöst. Ja, das Interessante ist, das kommt kaum vor in der Bibel, dieses Wort, obwohl es so zentral ist, das steht in der zentralen Bibelstelle, das können wir mal aufschlagen, 1. Petrus 1, Vers 18. Weil das eigentlich eine ganz zentrale Bibelstelle ist, ich denke, die meisten wissen auch, was da drin steht, auch wenn uns die Stellenangabe nicht so geläufig ist. Da steht nämlich 1. Petrus 1, 17 und 18. Und wenn ihr den als, 18 und 19, ja, habe ich richtig aufgeschrieben. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Wisst ihr, wir werfen ja Politikern doch oft gerne vor, naja, in Deutschland nennen wir das anders, aber in anderen Ländern sagen wir, die sind ja alle korrupt, die sind alle gekauft. In Deutschland oder in Europa nennen wir das dann ganz schon fast ein Euphemismus, also eine Beschönigung, wir nennen das ja Lobbyismus. Ist so eigentlich sowas Ähnliches. Aber das sollte mit einem Christen nicht funktionieren. Wisst ihr warum? Weil wir schon gekauft sind. Jemand hat für uns den höchsten Preis bezahlt, den man bezahlen kann für uns. Der Jesus hat mit seinem Blut bezahlt. Jetzt ist der Gläubige nicht mehr korrumpierbar. Und zwar, da geht es dann weniger auch um Politik, aber da weniger drum. Der hat ja ganz andere Sorgen. Nämlich, dass er von der Gesetzlosigkeit, die in uns drinsteckt, befreit sind. Das heißt, er hat uns nichts mehr zu sagen. Das, was sie uns anbieten kann, der kurzzeitige Genuss, der kann, darf ich das mal so sagen, der kann nicht gegen das Blut Jesu anstecken. Und das müssen wir uns bewusst machen, dass das so ist. Dass dieser kurzzeitige Genuss der Sünde, den die Gesetzlosigkeit in uns hervorrufen will, kann nicht dagegen anstecken, was der Jesus für uns bezahlt hat und was er damit für uns ermöglicht hat, was für eine Hoffnung er uns gegeben hat. Und losgelöst halt wirklich frei davon. Interessant ist, die dritte Stelle, wo es noch einmal vorkommt, ist Lukas 24 bei den Emmaus-Jüngern, das kennt ihr sicher, ne? Die sagen ja zum Herrn Jesus, den sie nicht erkennen, wir dachten, er würde Israel erlösen. Sie haben da falsche Vorstellungen gehabt, wie das geht. Und wir dürfen bei Erlösung nicht falsche Vorstellungen haben, wovon er uns erlösen will. Er befreit uns nicht, damit wir tun und lassen können, was wir wollen. Ich denke, das ist euch auch klar, das ist Wiederholung, aber Wiederholung ist wichtig, sehen wir im letzten Vers. Sondern er hat uns von der Gesetzlosigkeit befreit, damit wir das nicht mehr tun müssen. So wie wir das als Ungläubige gewohnt waren. Davon hat er uns befreit. Sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Und jetzt sind wir etwas, das ist eigentlich das Bild, das er nimmt, wir sind jetzt ein Volk, wie Israel sein Volk war. Sind sie im Grunde auch, sie werden auch wieder wichtig, ist jetzt nicht das Thema, sondern wir sind jetzt sein Eigentum. Das heißt, er kann mit mir machen, was er will. Er darf das, weil er den Preis bezahlt hat. Und zu reinigen, also ein für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, ist das Interessante ist, das steht nicht in der Vergangenheitsform. Ich habe das nachgeguckt, auch mal im Griechischen, es steht nicht Vergangenheit, sondern das ist sowas wie 1. Johannes 1,9, das kennen wir. Wenn wir unsere Sünden bekennen, unser treu und gerecht, das uns reinigt, steht dasselbe Wort in derselben Beugung nennen wir das, eine Flexion. Also das ist dasselbe Grundwort, das steht in der grammatikalisch anderen, in der gleichen Form in diesem Fall wie hier. Dass er uns reinigt von jeder Sünde, also von aller Ungerechtigkeit, so heißt es da. Vers 7 ist von aller Sünde. Das heißt, wir haben es immer wieder nötig, dass er uns reinigt. Weil wir immer wieder Fehler machen und weil uns die Fehler, die Sünden bewusst werden, müssen wir sie ihm bekennen. Das haben wir nötig, dass er uns immer, immer wieder diese Reinigung gibt. Und dann steht hier dieser Eifer für gute Werke. Hier steht jetzt allgemein gute Werke. Aber ein Eifer dafür, dass man das wirklich will. Wisst ihr, so, man sagt ja, man soll einen Beruf ergreifen, wo dich keiner anstellen muss, dass du dafür lernst. Ich habe gestern wieder neu festgestellt, ich habe einen falschen. Also Krankenpflege ist eigentlich nicht meins. Man müsste mich zwingen, einen Pflegeartikel zu lesen. Ich würde den nie lesen, freiwillig. Ich lese den, weil es wichtig ist für meine Arbeit und ich verachte auch nicht die Menschen. Das funktioniert schon zum Geldverdienen. Aber hier ist was anderes gemeint. Mit Eifer meint er, du musst den Hund nicht zum Jagen tragen. Ich weiß nicht, ob ihr das Sprichwort kennt. Ein Jagdhund, der jagt einfach. Das macht er aus Instinkt heraus. Den kannst du, da musst du dich anstrengen, dass du den festhältst. Du musst Leine anlegen, wenn der andere Hund in sein Revier eindringt. Das kennt ihr vielleicht von der Straße. Das steckt einfach im Hund drin. Und das meint er hier, dass du das wirklich tun willst, ohne dass man dich besonders dafür anstellen muss. Ja, komm, geh, hol doch mal die alten Leute ab oder so. Naja, gut, ich mach das mal. Ich mach mal ein gutes Werk. Das ist kein gutes Werk. Sondern das, was er meint, du willst das. Du kannst es kaum erwarten, das zu tun. So, und jetzt kommen wir zum Schluss. Jetzt kommen wir wirklich zum Schluss. Letzter Vers. Jetzt sagt der Paulus, und das ist wie so ein Rahmen, er sagt, dieses sollst du lehren. Das hat sicher einen Grund, warum nicht die Schlachter übersetzt hat, aber hier steht dasselbe Wort wie in Vers 1. Das sollst du reden. Damit meint er noch nicht mal, dass man das predigt, denn die alten Frauen predigen ja nicht in der Gemeinde. Die treffen sich mit den jungen Frauen, dann bringen sie es ihnen bei. Dann sind sie auch, in gewisser Maße sind sie dann auch Lehrerinnen bei den jungen Frauen. Ja. Aber hier kommt es selber, es ist ein Reden, das hat was bei Titus natürlich was mit Lehrautorität in den Gemeinden auf Kreta zu tun. Deswegen ist es nicht falsch, wenn hier Lehren steht, aber das sollen wir alle lehren oder reden mit allem Nachdruck ermahnen. Und im Sinne von Nachdruck heißt wie als Anordnung hinstellen. Nicht als Option. Das ist ein anderer Lebensentwurf, den könntest du auch machen. Sondern als ein Gebot Gottes hinstellen. Das ist keine Möglichkeit für Gläubige. Das könnte man vielleicht auch so machen. Nein, nein, das sollten wir so machen. So sollten wir Gläubigen leben. Und dann kommt interessant, für Ermahnen steht dann nicht ins Gewissen reden. Sollst dich nicht mit den Leuten zusammensetzen, sagen, aber so müsst ihr jetzt handeln. Und ihr Bösen, wenn ihr das nicht tut, dann fliegt ihr hier raus. Nein, nein, das meint er nicht. Er meint hier, da steht im Griechischen, das kennt ihr vielleicht auch, das Parakaleo. Para heißt ja auf die Seite und Kaleo heißt einfach rufen. Ich rufe mal jemanden, komm mal auf die Seite, und zwar im Sinne von, kennt ihr den Parakletos? Das ist Johannes 16, 14, 15, 16, der Tröster. Also, dass ich jemanden seelsorgerlich mal auf die Seite nehme und sage, komm, lebt das doch so, wegen der Gnade. Wegen der Gnade lebt doch so. Du kannst es tun, du bist Gläubiger, du kannst so leben. Aber ich hau ihm das nicht drüber, sondern ich mache es seelsorgerlich. So soll Titus ihnen das sagen, mit allem Nachdruck, also auch immer wieder. Das ist keine Botschaft, also wir müssen nicht immer, versteht es nicht falsch, nicht immer Titus 2 predigen. Aber vom Inhalt her, dass wir einen Wandel an den Tag legen, der Gott gefällt, den er als einzig Richtigen ansieht und das wegen der Gnade tut, wegen dem Herrn Jesus, der für uns gestorben ist, das sollte unser Thema sein. Und vor allem diese Verse, die wir am Anfang zusammen gelesen haben, jetzt nochmal gelesen haben, 11 bis 14. Das ist das Thema. Ich sage das mal so, wisst ihr, wenn wir predigen zum Beispiel oder jemand auch was weitergeben, das Thema ist eigentlich immer klar. Das Thema heißt Jesus allein. Das, was wir Thema nennen, das ist der Aufhänger. Das Problem, das wir beschreiben, das wir besprechen müssen. Aber er ist dann die Lösung. Um ihn geht es, das ist immer das Ziel. Und er sagt ja zum Schluss, niemand soll dich gering schätzen. Also der Paulus sagt dem Titus, ich frage mich immer, warum sagt das dem Titus? Vielleicht haben das die anderen ja auch lesen müssen, ich weiß nicht. Aber sagt, wenn jemand so ist, wenn dir das jemand bringt, dann darfst du den nicht verachten. Dann sollst du dankbar dafür sein, dass er dir das sagt. Und dass er es vielleicht immer wieder sagt. Das sind ja Dinge, die muss ich mir ja immer in Erinnerung rufen. Wisst ihr, das ist wie, wenn ich einen Beruf habe, den ich gerne mache, oder ich mache ein Studium, das ich gerne mache. Mich muss ja keiner anstellen, damit ich immer wieder nachlese und die Bücher lese und die Texte lese und was weiß ich was mache dafür. Aber deswegen weiß ich es ja auch so gut. Deswegen habe ich normalerweise im Studium, naja, vielleicht psychologisch, aber rational gesehen habe ich in einem Studium, wenn ich das Richtige mache, keine Angst vor Prüfungen. Rational. Emotional, psychologisch kann das ganz anders aussehen. Aber weil ich es kann, weil ich drinstecke im Thema. Und hier ist dasselbe, das braucht man immer wieder, dass wir drinstecken. Weil die Welt uns die ganze Zeit was anderes erzählt. Sie erzählt uns weder Gnade noch Moral. Und da sind wir ständig drin unterwegs. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das ständig, aber seelsorgerlich immer wieder, dass wir uns das immer wieder sagen. Mit der Begründung, die Gnade, nicht als Werkgerechtigkeit. Lass uns das mitnehmen in unseren Alltag. Wir stehen noch auf und beten zusammen.